Ich habe einen Bibeltext aus dem 1. Thessalonikerbrief in unserer Bibel auf der Seite 341 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit Gottes Wort ist kein Menschenwort. Und ich lese 1. Thessalonicher 2, Vers 13 bis 20. Darum auch wir ohne Unterlass Gott danken, dass ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihr es auf, nicht als Menschenwort, sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort, welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet. Denn ihr seid Nachfolger worden, liebe Brüder, der Gemeinden Gottes in Judäa, in Christo Jesu, dass ihr eben dasselbige erlitten habt von euren Blutsfreunden, dass jene von den Juden, welche auch den Herrn Jesum getötet haben und ihre eigenen Propheten und haben uns verfolget und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen wider, wehren uns zu sagen den Heiden, damit sie selig würden, auf dass sie ihre Sünden erfüllen, alle Wege, denn der Zorn ist schon endlich über sie kommen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir euer einer Weile beraubt gewesen sind nach dem Angesichte, nicht nach dem Herzen, haben wir desto mehr geeilet, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum haben wir wollen zu euch kommen, ich, Paulus, zweimal, und Satanas hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr's von unserem Herrn Jesu Christo zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Der 1. Thessalonikerbrief ist ein Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki an der Küste in Griechenland. Der Thessalonikerbrief wurde nach 1. Thessaloniker 1, Vers 1 von Paulus, Silvanus oder Silas und Timotheus geschrieben. In den beiden Versen vor unserem Text werden die Thessaloniker daran erinnert, was Paulus, Silas und Timotheus bei den Thessalonikern gemacht haben. Dort lesen wir in 1. Thessaloniker 2, 11 bis 12, wie ihr denn wisset, dass wir als sein Vater seine Kinder einen jeglichen unter euch ermahnet und getröstet und bezeuget haben, dass ihr wandeln sollt würdiglich vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das heißt, Paulus, Silas und Timotheus, sie haben drei Tätigkeiten unter den Thessalonikern unermüdlich praktiziert. Sie haben wie liebevolle Väter jeden Thessaloniker ermahnt, getröstet und sie haben bezeugt. Denn es war ihnen daran gelegen, dass die Thessaloniker im Glauben und Gehorsam Gott gegenüber wachsen und weiterkommen. Deshalb wurden sie ermahnt, nicht nachlässig zu sein, treu zu Jesus und seiner Gemeinde zu stehen. Dann wurden sie getröstet, weil unser Leben auf dieser kaputten, zerstörten Welt mit manchen Anfechtungen und Nöten verbunden ist. Und dann haben sie den Willen Gottes bezeugt, damit sie durch das Wort Gottes zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Keine faulen Kompromisse machen. Denn bei allem, was wir hier auf dieser Erde erleben, geht es immer darum, dass wir uns stets bewusst sind, dass Gott uns berufen hat, wie es hier steht, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das geistliche Reich Gottes bauen wir hier auf dieser Erde in aller Schwachheit mit einem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Herrlichkeit ist der Ort, wo wir hingehen, wenn wir, wie Psalm 90 sagt, nach 70 oder 80 Jahren diese Erde verlassen. Wir haben eine herrliche Zukunft, weil wir das Eigentum Jesu sind, weil wir wissen, dass wir eine wirkliche Heimat im Himmel haben. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, müssen wir ermahnt werden, mit Jesus zu leben. Wir müssen im Leiden getröstet werden. Und wir brauchen das Zeugnis der Wahrheit des Wortes Gottes, damit wir uns Gottes Willen in allen Dingen unterordnen können. Und jetzt beginnt unser Predigttext für heute mit einer unglaublichen und sehr wichtigen Aussage. Mein erster Punkt: Folge der Bibel als wahrhaftiges Wort Gottes. 1. Thessaloniker 2,13: Darum auch wir ohne Unterlass Gott danken, dass ihr, da ihr empfingt von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmt ihr es auf, nicht als Menschenwort, sondern, wie es denn auch wahrhaftig ist, als Gottes Wort, welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet. Paulus kann nicht aufhören zu danken, dass die Thessaloniker das Wort Gottes in seiner ganzen göttlichen Autorität und Wahrheit angenommen haben. Denn es geht in einer Predigt nie darum, dass irgendwelche Prediger kluge und nachvollziehbare Worte von sich geben, sondern es geht in einer Predigt darum, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Es geht darum, dass die Wahrheit der Bibel gesagt wird. Es geht darum, dass Gott in seiner irrtumslosen Autorität zu uns redet und sonst niemand. Deshalb zitieren wir Bibelverse in unseren Predigten, denn die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel hat eine ewige, unerschütterliche, unveränderliche Autorität. Die Bibel ist Gottes Wort und nicht Menschenwort. Menschen irren sich, Gott irrt sich nie. Was Gott sagt, muss von dir und mir nicht mehr hinterfragt werden. Es muss einfach nur angenommen und geglaubt werden. Jesus sagt in Lukas 21,33: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Ich hoffe, wir begreifen, was hier steht. Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was wir um uns herum sehen, wird dem Gericht Gottes zum Opfer fallen und verbrennen. So einfach ist das und so hart ist das. Alles, was Menschen gesagt haben und gegen Gott gesprochen haben, wird in der Zukunft keinen mehr interessieren. Das Einzige, was auf dieser Erde niemals vergehen wird, ist das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Deshalb rate ich dir, lies täglich deine Bibel, auch wenn du nicht alles verstehst. Denn das, was du in der Bibel liest, ist immer wahr und wird immer wahr bleiben. Ob es dir gefällt oder nicht. Was Gott über deine Sünde, deinen Stolz und Hochmut sagt, ist nichts als Wahrheit. Und deine Sünde bringt dich in die Hölle, wenn du keine Vergebung hast. Deshalb predigt die Bibel Buße zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20,21: Und habe bezeuget beiden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Als Jesus angefangen hat zu predigen, da war das Erste, was er gesagt hat in Markus 1,15: Tut Buße und glaubt in das Evangelium. Ohne aufrichtige Buße über deiner Sünde und die Bitte an Jesus in dein Leben zu kommen, dich zu führen und zu leiten, wirst du niemals ein Kind Gottes. Und wisst ihr, die Bibel hat immer Recht. Das müssen wir uns ganz tief einprägen. Wenn die Bibel etwas sagt, dann nimm es an. Höre auf, irgendetwas in der Bibel als nicht so wichtig abzustempeln. Gottes Wort ist von Gott selber geschrieben. Es ist das Wichtigste, was jemals auf dieser Erde gesagt wurde. Das sage nicht ich, das sagt Gott selber. Menschen irren sich, Gott irrt sich niemals. Kein Mensch wird jemals gegen Gott und sein Wort gewinnen können. Das ist ganz einfach unmöglich. Wir wissen, die Bibel wurde von über 40 Verfassern über einen Zeitraum von mehr als 1800 Jahren geschrieben. Die meisten Verfasser kannten sich nicht. Sie hatten völlig unterschiedliche Berufe und Bildungsstände. Es war den Verfassern der Bibel nicht möglich, sich gegenseitig abzusprechen, um ein Buch zu schreiben, das sich nicht widerspricht und das sich immer gegenseitig ergänzt und erklärt. Gott selber hat durch seinen Geist den Schreibern der Bibel dieses ewig gültige Wort Gottes geschenkt und geschrieben. Deshalb gibt es keine Widersprüche in der Bibel und deshalb ergänzen sich Aussagen, die hunderte Jahre auseinanderliegen. 2. Petrus 1, 20 bis 21. Und das sollte für das Erste wissen, dass keine Weissagen in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung, denn es ist noch nie keine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das heißt, die Verfasser der Bibel haben nie in eigener Auslegung geschrieben und sie haben die Wahrheit und die Weissagung der Bibel nie aus menschlichem Willen hervorgebracht. Immer haben in der Bibel die heiligen Menschen Gottes geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Und wenn du die ganze Bibel liest, von vorne bis hinten, dann wirst du feststellen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und die Bibel sagt uns alles, was wir brauchen, damit unser Leben gelingt. Auch das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. 2. Timotheus 3, 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Alles, was in der Bibel steht, ist dazu da, dass du weißt, was richtig und falsch ist, dass du weißt, worauf es im Leben ankommt. Und das Tolle ist, Gottes Wort irrt sich nie. Es muss nie im Nachhinein korrigiert oder der Situation angepasst werden. Denn Gottes Wort ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Das, was Gottes Wort sagt, gilt für alle Ewigkeit. Und Paulus sagt am Ende von 1. Thessaloniker 2, 13 noch Folgendes über das Wort Gottes. Welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet. Wer Gottes Wort glaubt und annimmt, in dem wirkt es auch. Wer Gottes Wort nicht glaubt und nicht annimmt, in dem hinterlässt das Wort Gottes keine Wirkung. Gottes Wort hören und tun ist der größte Segen für uns selber. Es ist, wie die Bibel sagt, wie ein Haus auf Fels gebaut. Wenn Gott in seinem Wort redet, dann rate ich dir, nimm alles, was er sagt, sehr, sehr ernst. Es ist vom allmächtigen Gott geredet. Es ist der größte Segen für dich. Und wenn du Gottes Wort ernst nimmst, das ist interessant, dann nimmt Gott auch dein Gebet ernst, dass du in Not und Verzweiflung an ihn richtest. Wir brauchen uns nicht wundern, warum Gott unser Gebet nicht hört, wenn wir nicht zuhören, wenn er uns sein Wort sagt, wenn er uns etwas sagen will. In seiner Gnade hört er uns trotzdem. Aber wie hört er erst, wenn wir ihm zuhören? Wer Gottes Wort hört und tut, der erlebt Gebetserhörungen. Das ist meine Erfahrung über viele Jahre hinweg. Gott würde so gerne in uns wirken, durch uns reden und segnen, aber wir lassen es nicht zu, weil wir arrogante Menschen sind, selbstsüchtig, geizig, so tun, als würden wir besser wissen, was gut für uns ist, als der allmächtige Gott. Menschen, die gelernt haben, Gottes Wort zu hören und zu tun, sind wie der Sonnenschein im Frühling, der die schönsten Blumen hervorbringt. So ist der Mensch, der Gottes Wort und das, was Gott will, über alles in seinem Leben stellt. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Dort steht: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust, Freude am Gesetz des Herrn, an der Bibel, und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzet an den Wasserbächen, der seine Frucht bringet zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Wer Gottes Wort hört und tut, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Hören wir auf, Gottes Wort zu hinterfragen. Hören wir auf, so zu tun, als würde Gott unser Leben nicht verstehen. Hören wir auf, dem allmächtigen Gott zu widersprechen und eigene Wege zu gehen. Wir werden immer scheitern. Wir schaden uns selber am allermeisten und werden alle eigenen Wege gegen Gott und sein Wort immer bereuen. Gottes Wort ist Gottes Wort und kein Menschenwort. Und Gottes Wort ist immer der beste Weg, den es für uns gibt. Auch wenn Gehorsam Gott gegenüber mit mancher Anfechtung und manchen Schwierigkeiten verbunden ist, mit listigen Angriffen des Teufels, sagt die Bibel. Und das führt uns zum nächsten Punkt, Gehorsam Gott gegenüber oder Gehorsam gegenüber Gottes Wort wird immer bekämpft. 1. Thessaloniker 2,14, denn ihr seid Nachfolger worden, liebe Brüder, der Gemeinden Gottes in Judäa, in Christo Jesu, der eben dasselbige erlitten habt von euren Blutsfreunden, das jene von den Juden. Paulus sagt, ihr seid Nachfolger worden. Interessant, ihr seid Nachfolger der Gemeinden Gottes in Christo Jesu. Es zeigt uns zwei wichtige Eigenschaften der Nachfolger Jesu. Nachfolger gehören zu einer Gemeinde und Nachfolger folgen Jesus nach. Wer Jesus nachfolgt, der folgt seinem Beispiel und seinen Fußstapfen geht er nach. Und Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Wer Jesus nachfolgt, der ist seinem Wort gehorsam und der tut das, was Jesus will. Wer Jesus nachfolgt, der trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das kann man immer an dem ablesen, wofür du deine Zeit und dein Geld investierst. Das ist bei allen Dingen so in unserem Alltag. Was mir wichtig ist, dafür investiere ich meine Zeit und mein Geld. Wer sagt, dass er Jesus nachfolgt und keine Zeit und kein Geld für ihn investiert, der ist ein Heuchler. Und Jesus nachzufolgen steht immer im Zusammenhang mit einer Gemeinde. So steht es hier. Ihr seid Nachfolger der Gemeinden Gottes in Christo Jesu. Gemeinde ist die Braut Christi, sagt die Bibel. Jesus liebt seine Braut, auch wenn sie alles andere als perfekt ist. In Epheser 5, 25 redet Paulus davon, dass Jesus für seine Gemeinde sein Leben gegeben hat. Wer sagt, dass er Jesus liebt und seine Gemeinde nicht liebt, Der ist wie einer, der sagt, ich liebe dich, aber deine Frau kann ich nicht ausstehen. Das würde wohl jeden von uns beleidigen. Jesus gab sein Leben für seine Braut, seine Gemeinde. Und Paulus sagt hier, ihr seid Nachfolger worden, liebe Brüder, der Gemeinden Gottes. Jesus' Nachfolge ohne Gemeinde ist nicht möglich. Viele Christen gehören zu keiner Gemeinde, weil sie stolz und hochmütig sind. Sie können sich nicht unterordnen, sie glauben es besser zu wissen und leben ihren Glauben nur für sich alleine. Aber wirkliche Jesus-Nachfolge als einsamer Christ ist nicht möglich. Nachfolge Jesus ohne Gemeinde macht dich zu einem verkrüppelten Christen, der in seinem Glauben nicht weiterkommt. Und dann lesen wir hier, dass die Nachfolge Jesu mit schlimmen Anfeindungen verbunden ist. Hier steht, dass ihr eben dasselbe erlitten habt von euren Blutsfreunden, dass jene von den Juden, also das viele Problem von den Juden. Und dann Vers 15, welche auch den Herrn Jesum getötet haben und ihre eigenen Propheten und haben uns verfolget und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen wider. Es ist immer ein Werk Satans, wenn Gemeinde Jesu verfolgt, verleugnet und bekämpft wird. Und es ist immer das gleiche Muster. Die Tatsache, dass Christen der Wahrheit der Bibel folgen wollen, ist den Menschen, die ohne Jesus leben wollen, eben nicht egal. Die Feinde der Wahrheit der Bibel haben sich zu keiner Zeit damit zufrieden gegeben, dass sie diese Wahrheit für ihre eigene Person ablehnen. Im Gegenteil, wer die Wahrheit der Bibel ablehnt, der ist sehr schnell dabei, Menschen zu verleumden, die mit Jesus leben wollen. Deshalb werden entschiedene Christen, die mit Jesus leben wollen, immer angefeindet, verlästert und verfolgt. Die Wahrheit der Bibel, die von Himmel und Hölle spricht, von Buße und Vergebung, von Demut und Gehorsam, diese Wahrheit ist eben immer eine Anklage für jeden, der sich das anhört. Viele Menschen sind sich sehr bewusst, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, vor allem im Frühjahr, kann es an der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt, ohne Probleme. Und die Frage, die sich dann jeder stellen muss, lautet, was mache ich mit meiner Schuld? Wo bekomme ich Vergebung? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und darauf gibt es eben nur eine Antwort. Und das ist die Vergebung durch Jesus, der sein Blut für unsere Schuld und Sünde vergossen hat. Nur Jesus kann uns vergeben. Aber dazu muss ich Buße tun und Jesus annehmen. Alle anderen Antworten helfen dir nicht. Alle anderen Antworten geben dir keinen inneren Frieden, den wir brauchen, um zufrieden zu sein. Aber das gefällt den stolzen Menschen nicht und deshalb bekämpfen sie die Christen. Das war vor 2000 Jahren so und das ist heute so. Und so verhindern sie die beste Botschaft von Buße und Bekehrung, um ewiges Leben zu bekommen und erlöst zu werden. Deshalb steht hier über diese Menschen in 1. Thessaloniker 2, 15, sie gefallen Gott nicht und sind allen Menschen wider. Sie sind gegen die Menschen. Wer die frohe Botschaft von Jesus ablehnt, der gefällt Gott nicht und der ist gegen alle Menschen. Weil jeder Vergebung durch Jesus dringend braucht, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben. Und dann lesen wir in Vers 16, wehren uns zu sagen den Heiden, damit sie selig würden, auf dass sie ihre Sünden erfüllen alle Wege, denn der Zorn ist schon endlich über sie kommen. Zu allen Zeiten hat der Satan versucht, die Wahrheit der Bibel zu zerstören, um zu verhindern, dass Menschen Vergebung und ewiges Leben bekommen. Deshalb brauchen wir, die Bibel spricht davon, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Und in Epheser 6 ist von der geistlichen Waffenrüstung die Rede, die wir brauchen, um der Macht Satans zu widerstehen. Und die wichtigste geistliche Waffe ist das Wort Gottes. Es wird als das Schwert des Geistes bezeichnet. Und dann das Gebet, mit dem wir unablässig unsere Anliegen vor Gott bringen. Mit diesen Waffen sind wir unbesiegbar, mit dem Wort Gottes und dem Gebet. Denn Jesus kam, die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist immer stärker als alle Angriffe Satans. Aber weh dem, der sich Gott und seinem Wort entgegenstellt. Weh dem, der sich durch seine Ablehnung dem Zorn Gottes ausliefert. Hebräer 10, 31, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, dass Menschen ohne Jesus in der Hölle verloren gehen. Weil wir das wissen, deshalb hören wir nicht auf, Menschen zu sagen, dass sie Jesus brauchen. Jesus liebt alle Menschen, er möchte alle retten. Er liebt sogar seine Verfolger. Paulus, ein Verfolger der Gemeinde, ist Jesus persönlich begegnet. Das ist die beste Botschaft. Jesus sagt in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer Buße tut, Jesus als Herrn und Heiland annimmt, der wird gerettet und der hat ewiges Leben. Es ist so einfach, ein Kind Gottes zu werden. Aber dennoch wird dieser Weg von vielen Menschen abgelehnt, weil sie hochmütig und arrogant sind. Die Ursünde Satans, unser Stolz und Hochmut, bringt die meisten Menschen in die Hölle. Das ist die größte Katastrophe, die jeden Tag auf dieser Erde passiert und viele Menschen wollen es nicht wissen. Eigentlich könnte man meinen, dass die Verfolgung und Verleumdung der Gemeinde Jesu die Gemeinde irgendwann zum Schweigen bringt und zerstört. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus hat versprochen, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen werden. Deshalb führt Verfolgung immer zum besten Zusammenhalt, den die Kinder Gottes auf dieser Erde haben können. Und davon spricht unser Text. Nichts verbindet die Kinder Gottes oder die Kinder der Wahrheit, wie sie genannt werden, die Kinder der Wahrheit der Bibel so sehr wie die gemeinsam erduldete Verfolgung. Deshalb hat Paulus sich so sehr danach gesehnt, seine geistlichen Brüder und Schwestern in Thessaloniki wiederzusehen. Und das ist mein dritter Punkt, die herrliche Freude der Gemeinschaft der Kinder Gottes. 1. Thessaloniker 2, 17, wir aber, liebe Brüder, nachdem wir euer eine Weile beraubet gewesen sind nach dem Angesichte, nicht nach dem Herzen, haben wir desto mehr geeilet, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Paulus sagt zu den Thessalonikern, mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Im Gebet haben wir täglich an euch gedacht. Oft habe ich mich gefragt, wie es euch wohl geht. Oft habe ich mich danach gesehnt, euch in den Arm zu nehmen, euch zu sagen, wie lieb ich euch gewonnen habe. Die Liebe unter Gläubigen ist mit der Liebe unter Ungläubigen nicht zu vergleichen. Wer Jesus nicht kennt, der kann sich diese Liebe nicht vorstellen. Denn als Kinder Gottes haben wir den Geist Gottes. Und dieser Geist verbindet uns, er lebt in uns, er zieht uns gegenseitig an. Die Bibel spricht von einer brünstigen oder inbrünstigen Liebe der Geschwister. 1. Petrus 1, 22 und machet keusch oder rein eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander brünstig lieb aus reinem Herzen. Paulus will, dass wir unsere Seele reinhalten, indem wir der biblischen Wahrheit gehorsam bleiben. Und dann lesen wir noch, wozu das führt. dass wir unsere Seele reinhalten und der Wahrheit des Wortes Gottes gehorsam sind. Es führt zu ungefärbter Bruderliebe. Und habt euch untereinander brünstig lieb aus reinem Herzen. Die ungefärbte Bruderliebe oder ungefärbte Geschwisterliebe ist ein ganz großes Thema in der Gemeinde Jesu. Es hat eine ganz hohe Priorität in unserem Leben. Das hängt direkt mit deinem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber zusammen. Es spielt keine Rolle, ob eine Gemeinde voller Menschen ist, die die halbe Bibel auswendig kennen. Es spielt auch keine Rolle, ob alle den Anschein erwecken, dass sie moralisch korrekt leben. Wenn die Liebe untereinander fehlt, dann zeigt das nur, dass alles elende, fromme Heuchler sind. Und das ist furchtbar. Die ungefärbte Bruderliebe, Geschwisterliebe, ist das allererste Merkmal für die Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Es ist nicht richtig, wenn Christen nur sporadisch in eine Gemeinde kommen, weil das zeigt, dass sie keine Liebe zueinander haben. Wer immer da ist, weil andere auch da sind, weil er sie sehen muss, der liebt seine Geschwister wirklich. So eine Liebe ist beeindruckend. Das will Jesus von uns sehen. Wir sehnen uns danach, einander zu sehen, weil wir uns lieben. Und es gibt nichts, was uns wichtiger ist, als unsere Geschwister regelmäßig zu sehen und sie lieb zu haben. Das heißt nicht, dass wir manchmal komisch sind. Das ist wie in der Familie. Wir sind manchmal sehr komisch. Aber wir sind als Gemeinde Jesu, Jünger Jesu, die den Auftrag sehr ernst nehmen, einander brünstig zu lieben. Wer nicht das Verlangen hat, seine Geschwister zu sehen, bei dem stimmt etwas nicht. Daran besteht kein Zweifel. Wer Jesus liebt, der liebt auch andere Menschen, die Jesus lieb haben und denen Jesus wichtig ist. Wer Jesus liebt, der liebt auch seinen Bruder, seine Schwester in der Gemeinde. Paulus liebte die Thessaloniker von ganzem Herzen. Er sagt in Vers 17 am Ende, dass er sehr bemüht war, euer Angesicht zu sehen. Und dann schreibt er, mit großem Verlangen. Und dann lesen wir in Vers 18, darum haben wir wollen zu euch kommen, ich Paulus zweimal, und Satanas hat uns verhindert. Worin das Hindernis bestand, das Paulus auf den Teufel zurückführte, ist nicht gesagt. So viel aber können wir diesen Worten entnehmen, dass bei der Verhinderung frommer, selbstloser Wünsche der Teufel eine größere Rolle spielt, als wir das erwarten. Denn der Teufel ist ein missgünstiges Wesen. Er gönnt den Gläubigen nicht, dass sie sich aneinander freuen. Alles, was das Werk Jesu hindern kann, ist ein Werk Satans. Der Teufel gönnte es Paulus nicht, dass er sich an der Gemeinde hätte erfreuen können, die in so kurzer Zeit entstanden war und so fest im Glauben stand. Das war sehr schmerzhaft für Paulus und das wollte er seinen Geschwistern sagen. Paulus wollte, dass seine Geschwister wissen, dass er sie von ganzem Herzen lieb hatte und sie sehr vermisste. Und das begründet er dann in den nächsten zwei Versen, die unseren Text für heute abschließen. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr's vor unserem Herrn Jesu Christo zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Paulus sagt hier, wir alle, Paulus, Silas, Timotheus, wir freuen uns sehr, dass ihr versucht, Jesus so treu nachzufolgen. Ihr seid unsere Krone des Ruhms, ihr seid unser Lohn im Himmel. Ihr gehört mit zu denen, die für alle Ewigkeit gerettet sind und die wir im Himmel wiedersehen werden. Alles, was bei euch zur Ehre Gottes geschieht, macht uns überglücklich. Jeder Gehorsam, jede treue Jesus-Nachfolge, jedes Opfer, das er für Jesus bringt, macht uns voller Freude. Denn, 2. Korinther 4, 17 bis 18, denn unsere Trübsal, unsere Schwierigkeiten, durch die wir alle gehen müssen, ist bei jedem von uns so. Träume nicht davon, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, solange du hier auf dieser Erde bist. Das gibt es nicht. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, hoffentlich, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, es vergeht. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir leben in einer völlig kaputten Welt. Wir stehen immer im Kampf des Glaubens. Aber wir haben Vergebung unserer Schuld. Wir haben Jesus im Herzen. Wir haben ewiges Leben. Und unser kurzes Leben, mit all den Schwierigkeiten, die wir durchmachen, steht in keinem Verhältnis verglichen mit der ewigen, über alle Maßen wichtigen Herrlichkeit. Denn alles, was auf dieser Welt ist, wird vergehen. Alles, was wir für die Ewigkeit, für das Reich Gottes investieren, bleibt in Ewigkeit. Deshalb sagt die Bibel an so vielen Stellen, deshalb leben wir für den Himmel und deshalb freuen wir uns auf den Himmel. Davon redet Petrus in 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Wir haben ein unbeflecktes, unvergängliches, unverwelkliches Erbe, das Jesus für uns im Himmel aufbewahrt. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Gottes Macht bewahrt uns zur Seligkeit. Haben wir verstanden? Er bringt uns zum Ziel. Durch alle Schwierigkeiten. Er hält uns fest. Wenn du einmal zu Jesus gehörst, gehörst du zu ihm für alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Lass es uns annehmen. Dank dir, dass wir dein Wort haben, dieses ewig gültige, immer wahre Wort Gottes. Danke, dass du es uns gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.